Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in diesem Sommerhalbjahr ein Stück aus der Apostelgeschichte besprechen. Wir hörten letzte Mal, wie der Herr durch eine Vision den Paulus nach Europa beruft. Lesen wir Apostelgeschichte 16 von Vers 11 ab. Sie tun gut, zu Hause den Text durchzulesen nächste Mal. Wir machen einfach weiter. Apostel 16 von Vers 11. Da fuhren wir aus von Troas und geradewegs, in Luther Bibel heißt strackes Laufs, schön, nicht? Geradeswegs kamen wir nach Samothrazien, des anderen Tages gen Neapolis und von dannen gen Philippi, welches ist die Hauptstadt des Landes Mazedonien. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich habe am vorigen Sonntag gesagt, dass Europa geprägt gestaltet worden ist durchs Evangelium, dass ohne Evangelium Europa gar nicht denkbar wäre. Und da war es interessant, was ich in dieser Woche las. Da fand im April dieses Jahres in Brüssel eine Tagung der Europäischen Kulturstiftung statt. Ich habe von dieser Sache noch nichts gehört bisher, aber es scheint also eine prominenten Tagung von Gelehrten, nämlich Leuten der Erziehungswissenschaft, von Politikern und Künstlern zu sein, die unter der Leitung des Gemahls der holländischen Königin steht. Das ist also schon eine bedeutende Tagung. Und bei dieser Tagung wurde nun über das Schicksal Europas gesprochen. Und da ist es mir so interessant, dass ein Inder aufstand, Raghavan Ayers, und in diese Diskussion über das geistige Schicksal Europas, was ja meiner viel bedrohter ist als die ganze Wirtschaftsfrage, nicht? Wo treiben wir geistig hin, wir Bild-Zeitungsleser, nicht wahr? Wir angehen Analphabeten. Da sagt also dieser Inder, entscheidend sei folgende Frage: Sind die Europäer bereit, auf die Lehren Christi zu hören? Oder werden sie, wie Dostojewskis Großinquisitor, ihren Lehrer verleugnen? Meine Freunde, Jesus ist mir mehr als ein Lehrer. Aber das hat dieser Hindu begriffen, was unendlich viele nicht begriffen, die heute von Europa reden, schreien, handeln, dass Europa nicht denkbar ist ohne Jesus Christus. Das muss uns heute ein Hindu, ein Inder sagen. Und verstehen Sie, von daher bekommt unser Text eine ganz neue aktuelle Bedeutung. Da fährt ein Schiff durch das blaue Ägäische Meer und an Bord steht der Bote Jesu Christi, Paulus. Auf der Fahrt nach Europa, er bringt zum ersten Mal das Evangelium hierher. Welch eine bedeutungsvolle Fahrt, davon sprachen wir letztes Mal schon. Aber ich möchte heute mal darauf hinweisen, sie ist bedeutungsvoll nicht nur für Europa, sondern auch für den Boten selbst, für den Paulus. Sehen Sie, viele Jahre hat er daran gerückt, das Evangelium in Kleinasien zu predigen. Er hat Gemeinden gegründet. Und da wollte er so weitermachen. Und da ruft ihn der Herr zu neuen Ufern. So kann ich es nur ausdrücken. Wie ich das las, da kann man nur eine Überschrift finden, zu neuen Ufern. Klingt vielleicht ein bisschen romantisch. Lass uns das mal, junges Volk, unromantisch. zu neuen Ufern. Ich darf den Text nochmal lesen. Da fuhren wir aus von Troas und strackes Laufs kamen wir nach Samothrazien und des anderen Tages nach Neapolis. Das ist also nicht das Neapel in Italien, verstehst du, sondern da gibt es noch ein Neapolis. Und von dann gen Philippi, weil es die Hauptstadt des Landes Mazedonien. Ich überschreibe den Text zu neuen Ufern, möchte wie üblich drei Dinge dazu sagen. Wir sehen uns zuerst den Mann an, der zu den neuen Ufern fährt. Paulus. Wenn Sie mich fragen würden, was war das für ein Mann, dann könnte ich mit einem Satz antworten. Er war ganz und gar in der Hand seines Herrn Jesus Christus. Schön, wenn man es von einem Christen sagen kann, nicht? Er war ganz und gar in der Hand seines Herrn Jesus Christus. Paulus hat seinen Christenstand ein paar Mal so beschrieben. Ich bin ein Sklave, ein Leibeigener Jesu Christi. Ich muss sagen, dass dieses Wort mich früher ein wenig geärgert hat. Da habe ich gedacht, Paulus, ist das nicht ein bisschen erniedrigend? Sklaverei ist schimpflich. Ist es nicht, also Luther übersetzt da ein Knecht Jesu Christi, es heißt aber wörtlich Doulos, ein Sklave Jesu Christi, ist es nicht ein bisschen erniedrigend, der Christenstand dargestellt, wenn man sagt, es ist eine Sklaverei. Dann würde Paulus die Achseln zucken und sagen, ja lieber Wilhelm Busch, ich bin tatsächlich ein Sklave Jesu Christi. Sklave wird man dadurch, dass man gekauft wird. Er hat mich gekauft. Um einen ungeheuer hohen Preis. Um sein Blut und Leben, das er am Kreuz hingab. Nun bin ich tatsächlich sein Sklave. So wie Luther im zweiten Artikel das sagt, das erinnern Sie sich an den Konfirmandunterricht, nicht wahr? Sei auf, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem eigenen teuren Blut, seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei. Und Paulus wird sagen, ja, ich bin also nun erkauft und bin Jesus Sklave. Das ist Sinn des Kreuzes, dass er mich gekauft hat und jetzt keine andere Macht mehr ein Recht an mich hat. Aber, würde Paulus sagen, ich bin glücklich darüber, denn ich habe einen wunderbaren Herrn bekommen. Und meine Freunde, entweder können Sie auch so sagen, oder Sie haben vom Christenstand keinen Dunst. Der Apostel Paulus hat einmal mit einem anderen Satz deutlich gemacht, dass diese wunderliche Sklaverei unter Jesus in Wirklichkeit eine große Befreiung ist. Da schildert er seinen Christenstand so, Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich des lieben Sohns. So ist er ein Mann ganz und gar in der Hand dieses Herrn Jesus. Meine Freunde, machen Sie klar, was das bedeutet. Die meisten Leute haben ein Christentum. Das besteht aus ein paar Ansichten und einer frommen Großmutter und ein paar Lehren, die sie im Konfirmandunterricht behalten haben und so. Nee. Ich rede nicht davon, sondern dass ein Herr, ein lebendiger, auferstandener Herr da ist, der Paulus beschlagnahmt und er lässt sich beschlagnahmen. Und er meint es außerordentlich ernst mit diesem Dienst für seinen Herrn. Das wird in diesem Text deutlich. Sie möchten das zeigen. Da waren Paulus mit seinen Begleitern in der kleinasiatischen Hafenstadt Troas. Und da schenkt ihm Gott eine Vision. Ich habe noch keine gehabt, ich kann mir es nicht vorstellen. Er sieht einen Mann im mazedonischen Gewand, der ruft, komm herüber und hilf uns. Und er ist völlig klar, dieses Bild hat mir Gott geschickt. Der Berichterstatter dieser Geschichten, ein Arzt namens Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, sagt an dieser Stelle, wir waren gewiss, dass der Herr uns nach Mazedonien berufen hatte, ihn ins Evangelium zu verkündigen, zu predigen. Wir waren gewiss, Paulus ist ein Mann in der Hand seines Herrn, kriegt die Gewissheit, der Herr will mich in Mazedonien. Das ist also ein Land nördlich von Hellas. Und das ist also wundervoll. Kaum hat Paulus diese Gewissheit. Mein Heiland will mich in Mazedonien. da fährt er los. Er hat Pläne gehabt in Kleinasien. Die sind ihm nicht nur zerschlagen, er steht wie ein betrübter Lohgerber davor, sondern er schaut gar nicht zurück. Das ist auf einmal wie abgeschlossen. Der Herr Jesus hatte mal ein Wort gesagt, das sollten wir uns sehr merken. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht dabei zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Den Satz hat Paulus verstanden. Oh, ich kenne so viele Helfer und auch Leiter. Die legen die Hand an den Pflug und dann sehen zurück. Ne? Paulus hat den Satz verstanden. Und nun geht es nach Mazedonien. In der Bahn, der Herr ihn berufen hat. Ohne zurückzusehen. Ich finde es so großartig, dass Paulus sich auf diesem Wege, den der Herr ihn gerufen hat, durch nichts draus bringen lässt. Durch nichts draus bringen lässt. Meine Freunde, wir werden, wenn der Herr uns ruft, oft rausgebracht. Durch Verführung der Welt oder noch viel mehr durch Vernunft. Ist Ihnen das klar? Unsere Vernunft sagt ja aber. Und es ist mir interessant, dass in der Geschichte erzählt wird, wie Paulus sich auch durch seine Vernunfterwägungen nicht aus der Bahn bringen lässt. Ich will Ihnen das zeigen, das ist so zwischen den Zeilen. Warum wird hier eigentlich so ausdrücklich erzählt, dass sie auf der Insel Samothrazien angelegt haben? Das ist doch belanglos, nicht? Wir kamen nach Samothrazien und am anderen Tage nach Neapel. Warum wird das ausdrücklich erzählt? Ich will es Ihnen sagen. Diese Insel Samothrazien war der Mittelpunkt einer der großen Geheimreligionen, der Mysterien, die damals aufkamen. Sehen Sie, diese Zeit damals, um die Zeitenwende, die war ganz ähnlich wie heute. Die Leute glaubten nicht mehr an ihre Götter. Nun waren sie ganz leer. Man pumpte ihnen ein, das Glauben an das Römische Reich, einen politischen Glauben, aber nicht wahr, wenn man unterworfenes Volk war, imponierte das nicht so fürchterlich. Das heißt, man konnte nichts mehr ernst nehmen wie der Mensch von heute. Und in dieses Vakuum, in diesen Hohlraum, den der Mensch von heute hat, da strömen nun einfach die Herrschaft der Triebe. Und die Menschen litten darunter. Litten darunter. Meine Freunde, es gibt Hunderttausende von Säufern in Westdeutschland, die leiden, dass sie unter Alkohol gebunden sind und müssen saufen. Verstehen Sie? Es gibt Hunderttausende von jungen Menschen, die gepeitscht werden von der Erotik. Sie möchten daraus, aber sie können nicht mehr. Wo nichts mehr ist, da strömt die Herrschaft der Triebe ganz primitiv ein. So war das damals und so ist heute. Und da tauchten Mysterienreligionen auf, die den Menschen Erlösung versprachen auf dem Wege von allerhand Stufen der Läuterung. Wissen Sie, die letzten Reste, die sich bis zu heute erhalten haben, sind die Logen. Ich bringe mir jetzt kein anwesender Logenbruder an den Hals. Die letzten Reste der Mysterienreligion sind die Logen. Und sehen Sie, Samothrazien war ein Mittelpunkt eines solchen Heiligtums und einmal im Jahr strömten Tausende und Hunderttausende auf Samothrazien zusammen, um an dem großen Mysterienfestspielen teilzunehmen. Das Wort Erlösung lag dort in der Luft. Und nun legt das Schiff mit Paulus an. Und wie ich Paulus kenne, schreit's doch in ihm, stopp, hier muss ich aussteigen und die Erlösung predigen, die Gott gegeben hat. Dass er seinen Sohn zum Kaufpreis für mich gab. Wenn ich irgendwo, dann muss ich hier die Erlösung predigen. So sagt er die Vernunft. Und das Wundervolle ist, dass Paulus das nicht tut. Gewiss, dass der Herr uns nach Mazedonien berufen hatte, lässt er sich, der kluge Mann, auch durch solche Vernunfterwägungen nicht aus seiner Bahn bringen. Oh, lieben Freunde, für uns ist es so wichtig. Der allermeiste Ungehorsam gegen Gott geschieht bei uns, indem unsere Vernunft uns sagt, das wäre schon in Ordnung. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Natürlich, aber in diesem Falle muss ich lügen. Und nun kommt die Vernunft, hat 100 Gründe, warum ich sündigen muss. Ja? Ich denke an einen Fall von Ehebruch, den ich neulich so zu bearbeiten hatte, wo ich einer Frau, die in eine Ehe einbrach, schrieb, Sie kommen in die Hölle, lassen Sie das. Und da fand sie einen Pfarrer, der sagte, ja, man muss Verständnis haben für solch eine tiefe Liebe. Und dann schrieb dieser Pfarrer mir einen Brief, voll Vernunftgründe, warum Ehebruch recht wäre. Verstehen Sie, die Vernunft ist die Hauptverführerin zum Sündigen. Es hat keiner von uns in Unvernunft gesündigt. Wir haben immer Gründe dafür. Für jede Lüge, für jeden Betrug, für jede Unreinigkeit haben wir Gründe. Nicht? Vernunft hilft uns großartig. Es sieht es ganz wundervoll, dass Paulus sich auch von Vernunfterwägungen nicht aus der Bahn rufen lässt, die der Herr ihn geführt hat. Hier steht im Text das Wörtlein geradewegs. Oder wie es in der alten Lutherbibel heißt, Strackenlaufs. Oder strackes Lauf, strackes Lauf, ja. Also wollen wir mal gerades Weg sagen, nicht ins Näher. Dieses Wörtlein geradewegs finde ich typisch für den ganzen Bericht. Geradewegs, der Herr hat mich berufen, nun gehe ich den Weg. Er hat mich in die Bahn gerufen, nun gehe ich den Weg, geradewegs. Ich erinnere mich, wie der vor kurzem heimgegangene Evangelist Albert Michaelis, der an der DDR mit großem Segen gewirkt hat, einmal hier in Essen war und den Jungs im Weigelhaus, Generation vor euch, klar machte, wie ein richtiger Christenstand aussieht. Da sagte er, ihr müsst euch die drei großen Gs, die drei großen G merken. Wenn Jesus ruft, wenn er was von euch will, gleich, ganz und gern. Und das macht er nun deutlich, nicht? Das ist Christenstand, wo man dem Rufen dieses Herrn, der alles für uns gab am Kreuz, folgt gleich, ganz und gern. Das fiel mir ein, als ich die Geschichte las von Paulus. Strackes Wegs, gleich, ganz und gern. Und nun müsste ich eigentlich eine Pause einlegen. Mal eine Minute Pause, ich tue es nicht, kennt man. Ich mache es nachher die Pause, aber ich müsste sie hier einlegen. Und jedem die Frage hingeben, wie steht es eigentlich bei euch? Gleich, ganz und gern für diesen Heiland, der mich erkauft hat. Aber wir wollen zum zweiten Punkt gehen, zu neuen Ufern. Wir sahen den Mann, der zu neuen Ufern fährt, diesen Paulus. Und nun kommt mein zweiter Teil. Was wollte Paulus auf dieser Reise? Er fährt nach Mazedonien, lässt sich nichts aufhalten. Was will er da? Sieht, ich war letzte Woche in Hannover, hat da Vorträge während dieser Messe, die Sache ist berühmt geworden, weil jemand auf den Bischof geschossen hat. Auf mich nicht, sehen Sie. Das heißt, zu schießen versuchte. Und da bin ich so über das Messegelände gegangen, das ist also gigantisch einfach, das ist wie ein Schlag mit Holzhammer, nicht mal diese Aufmarsch der Technik. Dann war es also interessant, weil ich immer die Predigt im Kopf rumtrug, die Leute zu sehen. Die rannten einfach um, weil jeder wusste, was er wollte. Wer da reinkam, ich will die Abteilung sehen. Jeder wusste nur, es fragte dann beinahe, wenn ich umrannte. Da wusste jeder, was er wollte. Nach 6 Uhr abends nicht mehr. Da fing es an zu wackeln und das war meine Chance für meine Vorträge. Aber auf der Messe wusste jeder, was er wollte. Die Paulus fährt nach Mazedonien. Was will er? Was will er? Was der Sinn dieser Expedition? Er hat Gefolge bei sich. Ich will es mit einem Wort sagen. Er will Menschen zu neuen Ufern rufen. Er will andere Menschen zu neuen Ufern rufen. Und nun, meine Freunde, ist mir es furchtbar wichtig, dass ich das klar machen kann, was hier zu sagen ist. Lassen sich die Wärme und Gedränge nicht stören, das jetzt aufzunehmen. In den 65 Jahren meines langen Lebens habe ich immer wieder erlebt, wie Menschen aufstanden und die Menschen riefen zu neuen Ufern. Ich war ein Schüler, als Kaiser Wilhelm II. Rief, ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen. Da sahen wir goldene Ufer. Und ich war ein Student, als Lenin die östlichen Völker rief, zu neuen Ufern. Und nun marschiert der dritte Teil der Welt den neuen Ufern entgegen. Ein bisschen müde geworden unterwegs schon. Und ich war ein Mann, als Adolf Hitler aufstand und dem deutschen Volk versprach und allen unterworfenen Völkern, soweit sie nicht durch die Stapo einkassiert waren, ich führe euch neuen Ufern entgegen. Lieben Freunde, was werden wir in meinem kurzen Leben dreimal, nicht? Was werden wir noch erleben in der Beziehung? Was meinen Sie? Ist der Mann schon am ausgebrütet werden, der jetzt als Nächster uns zu neuen Ufern ruft? Sie müssen ein bisschen aufpassen, nicht so leichtsinnig, einfach wie einer groß ist, sagen, das ist er, nicht? Sie müssen vorsichtig sein. Wenn einer aufsteht, zu neuen Ufern ruft, am ehe Jesus wiederkommt, wird der Antichrist kommen und die Völker der Erde zu neuen Ufern führen wollen. Und das ist so erschütternd. Wenn so Parolen kommen, sind die Menschen wie berauscht. Ah, die neuen Ufer, die roten, braunen, goldenen Ufer leuchten. Und dann kommt eine Ernüchterung und dann findet man sich zerschlagen und betrogen an den alten Ufern wieder. Toujours la même chose, nichts Neues geworden. Nun kommt Paulus und fährt nach Mazedonien. Paulus, was willst du? Ich will die Leute in Mazedonien zu neuen Ufern führen. Da möchte man fragen, Paulus, bist du auch unter die trüben Verführer gegangen? Und da sage ich, nein, und das muss ich Ihnen jetzt erklären. Was hieße denn das neue Ufer? Sehen Sie, wir leben in einer Welt, die ist im Sündenfall gefallen. Die ist wirklich von Gott verlassen. Eine Welt, in der der Teufel sagen kann, mir ist alles übergeben. Bitte. Wir leben in einer Welt, in der der Tod regiert. In der Tränen und Leid und Jammer und Dreck und Schuld und Gemeinheit regieren. Wenn Sie rührende Optimisten noch bestreiten wollen, dann bitte. Eine schauerliche, gefallene Welt. Bestreiten nicht, dass Sonnenstrählchen durch den Nebel kommen, aber es ist eine gefallene Welt. Und da könnten neue Ufer doch, lieben Freunde, verstehen, niemals in dieser Welt sein. Neue Ufer können doch nur sein auf der anderen Seite bei Gott. Verstehen Sie? Auf der anderen Seite bei Gott. Bei der Ewigkeit, da wären neue Ufer. Aber Gott ist so unerreichbar. Verstehen Sie? Gott ist unerreichbar. Und jetzt kommt das Evangelium, die frohe Botschaft, die ich Ihnen sagen möchte. Seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist, sind die ewigen Ufer Gottes mitten in die Menschenwelt hereingerückt. Mit dem auferstandenen Sohn Gottes ist der Tod und Jammer und Leid und Hölle besiegt. Die Ufer Gottes sind mit dem auferstandenen Jesus da. Zu neuen Ufern kommen heißt zu Jesus kommen. Nicht zum Pastor, nicht zum Christen, nicht zur Kirche, sondern zu Jesus kommen. Nicht zum Religionsstifter oder Philosophen oder edlen Menschen, sondern zu Jesus, dem von uns gekreuzten Sohn Gottes kommen. Das sind die neuen Ufer. Das sind die Ufer Gottes, verstehen Sie? Die Ufer Gottes. Und nun fragen Sie, wer darf denn zu diesen neuen Ufern kommen? Die guten Leute, die Gerechten. Was heißt gut und gerechte? Soll es das geben? Das glaube ich nicht. Wir sind allzumal Sünder. Das ist die Botschaft der Bibel. Zu Jesus, zu den neuen Ufern Gottes, darf jeder kommen. Dafür starb Jesus am Kreuz. Bringen Sie Ihre Schuld, Ihren Unglauben, Ihre Verwirrung, bringen Sie das zu Jesus, der die Nägelmaler hat und sagen, Heiland, mein Herz sehnt sich nach neuen Ufern. Du bist es. Ich wünschte wohl, meine Freunde, dass wir Leute würden, die zu diesen neuen Ufern Gottes den Weg finden. Und damit bin ich bei dem Dritten. Ich möchte als Drittes, ich überschrieb neue Ufer, wir sahen den Mann, der zu den neuen Ufern fährt. Wir sahen, dass er dort in Mazedonien Menschen zu neuen Ufern führen will. Und jetzt möchte ich als Drittes zeigen, dass diese Reise des Paulus ein wundervolles Abbild ist eines wirklichen Christenlebens, das zu neuen Ufern geht. Also schalten wir es einmal ganz neu ein. Die Reise des Paulus ist ein Abbild eines richtigen Christenlebens. Wollen wir die Reise nochmal begleiten im Geist? Er fährt ab von Troas und lässt alles Alte hinter sich und schaut nicht zurück. Lieben Freunde, so fängt eine Bekehrung zum Herrn Jesus an. So fängt ein Christenstand an. Dass ich vom den Ufern meines alten verlorenen Lebens abstoße und nicht zurückschaue. Glauben Sie nicht, dass man ins Reich Gottes kommen kann mit ein bisschen christlichen Interessen und Sympathie. Man muss einmal von den alten Ufern der Sünde und der Selbstgerechtigkeit abstoßen, abfahren, ohne zurückzusehen. Kennen Sie die Geschichte aus dem Alten Testament von der Frau von Lot? Die kam aus Sodom, das ging unter, aber sie konnte sich nicht trennen und schaute zurück. Und da kam sie um. Ich habe viel Zeit gehabt, in Morgenstunden über diese Predigt nachzudenken und im Geist diese Gemeinde vor mir zu sehen. Und da hat es mich erschüttert zu denken, wie viele von uns wohl ewig umkommen, trotz aller Christlichkeit, weil sie nicht zu einem wirklichen Abfahrt vom Alten kommen. Und dann sehen wir, begleiten wir den Paulus weiter. Er lässt sich unterwegs durch nichts aufhalten, auch durch keine Einreden der Vernunft. Wie leicht hätte Paulus in Samothrazien Halt machen können, dann war er nie ans Ziel gekommen. Gab viele Gründe, habe ich Ihnen erklärt, warum er in Samothrazien bleiben konnte. Dann kam er nie ans Ziel. Oh, wie viele Christen haben man Anfang gemacht. Das Weihlaus kann davon reden, dass junge Leute abfuhren von Troas. Einen Anfang machten. Aber Essen kann davon erzählen, dass viele auf halbem Wege in ihrem Samothrazien gelandet sind und viele gute Vernunftgründe dafür haben, zu sagen, so ist in Butter, so ist in Ordnung. Aber es ging nicht mehr weiter. Ein Christenstand, der sieht so aus, dass man sich weder durch die Welt noch durch seine Vernunft aufhalten lässt in dem Lauf. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Was da vorne ist? Paulus steht am Bord und schaut nach vorne. Da ist, es ist merkwürdig, wie das ein Vorbild für ein Christenleben ist, da ist die Hafenstadt Neapolis, das heißt neue Stadt. Meine Freunde, wer sich zu Jesus bekehrt hat und die alten Ufer verlassen hat, der fährt auch einer neuen Stadt entgegen. Da können Sie viel drüber lesen in den beiden letzten Kapiteln der Offenbarung, in der Bibel. Paul Gerhard singt, sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu. Wir haben erbaut eine edle neue Stadt, da Aug und Herze schaut, was geglaubt hat. Bekehrung, da stehe ich heute im Frieden Gottes, aber ich habe ein Ziel. Wo geht denn Ihr Weg hin? Wer Jesus gehört, der hat eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, der geht der neuen Stadt Gottes entgegen, der neuen Welt. Bekehrung, das heißt, drauf wollen wir es denn wagen. Es ist wohl wagenswert und gründlich dem absagen, was auffällt und beschwert. Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden in die Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Hin in die Ewigkeiten, nach Neapolis, der neuen Stadt entgegen. Ist etwas Wundervolles, wie diese ganze Reise des Paulus ein Bild eines Christenlebens ist. Man verlässt das alte Ufer. Man lässt sich von unten nicht aufhalten. Man geht dem Himmel entgegen. Ich muss weitermachen. Sehen wir Paulus an. Er macht diese Reise ein Schiff. So ein Schiff ist eigentlich immer ein großes Wunder. Diese dünnen Holzwände und darunter die unerhörten, nie entdeckten Abgründe des Meeres. Aber in dem Schiff wird er sicher drüber hin. Lieben Freunde, diese Welt und unser eigenes Herz haben Abgründe, in denen man zerschellen kann. Aber wir dürfen sicher drüber fahren. Wie denn? Es gibt ein Lied, das heißt, der Glaube ist ein trotzig Schiff. Drin fährt sich gut und fest oder so ähnlich, nicht? Der Glaube ist ein trotzig Schiff. Wir dürfen im Schifflein des Glaubens an den Sohn Gottes, dass er mich erkauft hat und erlöst hat, über die Abgründe hinfahren, der neuen Welt entgegen. Lieben Freunde, ich wünschte, ihr wärt solche tüchtigen, kühnen Seefahrer, die das Schifflein des Glaubens an den auferstandenen und für uns gekreuzten Heiland besteigen und den Gestaden des Himmels entgegenfahren, wirklich endgültig neuen Ufern entgegen. Und lassen wir uns beten. O Herr, dein Kommen, dein Sterben, dein Auferstehen sind in diese Welt hereingekommen, in diese dunkle, trübe, stagnierende Welt, wie Licht und Blitz und Bewegung der Ewigkeit. Und dann gib uns doch einen Sinn, Herr, dass wir glauben können und sehen und erkennen und dabei sind. Amen.